Du, es ist immer eine gute Maßnahme, aber Sie haben gesehen, wie sehr, sehr knapp dies gewesen ist. Alles fein.
I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world. I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world.
Bleib mir noch
Tag 1 nach dem großen Drama, Tag 1 nach dem Fiasko von Foxborough, Tag 1 nach der großen Schande der DFB-Auswahl, Tag 1 nach dem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft 2026. Wir verabschieden uns zumindest sportlich, fußballerisch aus Nordamerika und ja, ich sag mal, diesen späten Abend und diese Nacht, die muss natürlich seziert werden, die muss eingeordnet werden und da muss ganz viel Frust, glaube ich, abgelassen werden. Zumindest von meiner Seite aus. Ich bin gespannt, wie es bei meinen zwei Kollegen aussieht. Mit dabei sind sie auf jeden Fall wie immer. Ein Gruß geht nach Kreuzberg, ein Gruß geht nach Konstanz, wenn ich das richtig sehe. Dem Brian Fall, und Hannes, ja. Ich grüße euch. Wie geht's euch?
Noch gut, aber das ist halt auch nur, weil ein bisschen Zeit vergangen ist seit diesem Debakel von Boston. Und ich glaube, jetzt im Laufe der Aufnahme, wenn wir uns immer wieder in Rage reden werden, wird es mir anfangen, schlechter zu gehen. Aber ja, einfach schade. Wir besprechen es ja gleich noch zu Genüge. Noah in Konstanz, der Mann mit den Anzügen, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut soweit. Natürlich jetzt die Niederlage hat schon auch mir wehgetan. Ich bin auch irgendwie echt müde mittlerweile. Ich merke schon, dass ich um 3 Uhr ins Bett gegangen bin. Das ist also irgendwie auch nicht einfach. Also so auch spät gewesen, dann wurde spät und die Hitze tut ihr Übriges. Aber ich freue mich, muss ich sagen, mit euch sehr darüber jetzt zu reden, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als über so ein Spiel viel zu reden, weil ich glaube, wir haben auch so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Deswegen Feuer frei, Manege frei für unsere kleine Spezialfolge.
Ja, bevor wir hier ins Eingemachte gehen, interessiert mich jetzt zuallererst mal, wo habt ihr denn das Spiel geschaut? Weil es ging jetzt ja schon in die Nacht rein. Ihr beide seid ja Gott sei Dank noch, genau einen Tag heute noch in der Position von arbeitslosen, faulen Sozialstaatsschmarotzern. Deshalb, ihr werdet keine Probleme gehabt haben, heute Morgen früh aufstehen zu müssen. Aber wo habt ihr das Spiel geschaut? In welchem Setting habt ihr das ganze Debakel erleben dürfen?
Ich kann es mal anfangen, weil ihr kennt den Ort, wo ich geschaut habe. Und ich sage mal als Tipp, ich saß dieses Mal am richtigen Fernseher von Anfang an. Von der ersten Minute an. Lausitzer Platz, Kiez und Kugel, Eisdiele, neben Rock und seinen Brüdern, wo wir letzte Woche waren. Ich habe mit Premium Chaya geschaut. Wir waren ein bisschen am Überlegen, was machen wir? Gehen wir irgendwo in den Biergarten? Gehen wir irgendwo, wo relativ gute und viel Stimmung sein wird? Aber letztendlich haben wir beschlossen, so, hey, komm, ist es eigentlich egal, wo wir rausfliegen, dann machen wir es doch einen entspannten. Ich bin ein bisschen früher hingegangen, habe 2 Plätze für uns gesaved, was auch extremst wichtig war, weil der ganze Kiez stand irgendwann mal hinter uns. Ich habe das Spiel mit Premium Chaya geschaut in einem relativ entspannten Setting, was dann von Minute zu Minute intensiver wurde. Aber auch da, sehr schön, habe ich gesehen, wie viele Mütter, die ihre Kinder zugerufen haben, zu Beginn der zweiten Halbzeit, ey, jetzt ist vorbei, kommt hoch, sich irgendwann mal daneben gesetzt haben. Das war cool anzusehen, also anstatt, dass die Jungs und Mädels hoch mussten, haben wir letztendlich alle zusammengeschaut.
Wie war das diesmal? Waren die Bildschirme wieder zeitversetzt oder waren sie diesmal synchron?
Ja, eins zu eins dasselbe wie vor 10 Tagen, als wir geschaut haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass in der Pizzeria, wo wir geschaut haben, wo wir, keine Ahnung, ein Delay hatten von, sagen wir mal, 10 Sekunden, da hat ein taubstummer Tisch gesessen, weil die haben sich nie geregt. Also von da kam niemals irgendeine Emotion. Der Späti nebenan, wo wir das erste Bier damals getrunken haben vor einigen Tagen, die haben sich ein bisschen aufgeregt. Also da saß in der zweiten Halbzeit dann niemand mehr, aber Kiez und Kugel, dieser Bildschirm einfach King.
krasse Eisdiele mit krassen Kabelanschluss auf jeden Fall. Brian, du im gelobten Konstanzer Lande, wo hast du geschaut?
Ich habe zu Hause geschaut mit dem Beamer, mit meiner WG und auch einem Kumpel, wobei man muss sagen, die haben sich dann nach dem 90 Minuten verabschiedet und dann habe ich alleine die Verlängerung und das Elfmeterschießen geschaut.
Das ist ja ein bisschen schade, sorry, dass ich mich da einklinke, nachdem ich einen kleinen Monolog gehalten habe. Das ist ja ein bisschen sad.
Ist ein bisschen sad,
ja.
Finde ich auch weird.
Ja, sowas. Also das ist die Wahrheit, muss man sagen. Eigentlich wollte ich auch im Biergarten schauen, in der Uni. Die haben das nämlich da recht schön eigentlich organisiert. Das Problem war, dass die Wettervorhersage mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, denn es sollte regnen und was weiß ich, gewittern. Und deswegen bin ich dann nach Hause gegangen und vielleicht hätte ich lieber im Biergarten geschaut, aber es war trotzdem insgesamt nett und wir hatten unseren Spaß, aber es war ja auch kein Spiel, also ich weiß nicht, ob das, vielleicht war es auch ganz gut, weil ich habe wirklich persönlich auch sehr viele emotionale Momente dann in der Verlängerung verbracht. Ich finde das auch manchmal, wir haben ja, glaube ich, darüber gesprochen, eigentlich gar nicht so schlimm, weil man, ja, weil man sich das mit sich so sehr persönlich ausmachen kann und sich nicht auf irgendwelche sozialen Normen dann verständigen muss. Und deswegen war es dann eigentlich okay.
Als Tar verschossen hat, ist Noah einfach komplett mal
durch. Bro, also nein, also war wirklich ernsthaft, ich bin wirklich kurz auf dem Boden, hab so rumgeheult sozusagen. Also ich habe nicht geweint, aber so, oh Mann, wieso? Weil ich war wirklich, also das, ich weiß nicht, ich bin so richtig auf dem Boden, so wie so ein kleines Kind, was nicht mehr, was irgendwie, keine Ahnung, was nicht bekommen hat. Also das war krass, also hat mich schon echt mitgenommen, muss ich sagen. Das, ich finde, das kann man ja auch da nicht steuern bei so einem Spiel. Ich bin, auf der anderen Seite war es vielleicht ganz gut, dass sie nicht gewinnen, weil jetzt alleine, wobei ich wäre dann unten, da haben auch welche geschaut, ich wäre dann runtergegangen. Also es war okay, wie es war. Also es war auch so brutal heiß, also war wirklich ganz furchtbar. Und dann bin ich so ins Bett gegangen, hab nur geschwitzt und hab nochmal geduscht, bin nochmal rausgegangen. Also es war wirklich eine ganz komische Nacht.
Es ist krass, dass es bei euch immer noch so, dass bei euch immer noch so heiß ist. Also ich bin ja im Alpenurlaub, bei uns ist es total angenehm hier in, kann nur empfehlen, fahrt im Sommer schön in die Berge. Da habt ihr zwar Gewitter, aber es war von den Temperaturen auf jeden Fall sehr angenehm. Ich habe im Hotel geschaut. Ich bin ja gerade im Urlaub bei uns im Hotelzimmer. Muss sagen, es fiel mir relativ schwer, die ersten 45 Minuten die Augen offen zu halten. Weil wenn man so im Bett schaut, ist es halt schon verdammt gemütlich, ne? Ja. Und das Spiel hat jetzt auch nicht wirklich dazu eingeladen, die Augen offen zu halten. Hier meine Freundin, mit der ich geschaut habe, hat es andersrum gemacht wie bei dir, Brian. Die hat die ersten 90 Minuten verschlafen und hat sich dann gedacht, ab der Verlängerung schaue ich mal mit.
Ja, so ist
alles richtig gemacht. Ja, genau. Um ehrlich zu sein, alles richtig gemacht. Aber man muss schon sagen, verrücktes Spiel, das war mein Setting, so wie ich das Ganze erlebt habe. Jetzt Bild interessiert mich aber erstmal. Erste Gedanken, Brian, komm, leg los. Wir haben ja schon gestern Nacht noch ein bisschen, wir haben ein paar Nachrichten noch ausgetauscht. Es ging noch hin und her bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Es wurde derb, es wurde rabiat.
Genau.
Auch nicht ausgeschlossen von meiner Seite. Ich kann auch sagen, meine Gedanken haben sich irgendwie nicht beruhigt seitdem. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, Brian, wie sieht denn so deine Meinung aus zu diesem Versagen?
Zu diesem Versagen, alles Versager. Wie gesagt, ich hab's ja geschaut und ich war schon sehr, sehr frustriert und hab dann, ich wusste, ich will auf sowieso nochmal raus, weil es einfach so warm war, bin dann rausgegangen und hab dann so mit euch so ein bisschen geschrieben, hab direkt mein Handy irgendwann ausgemacht, weil es mich so genervt hat. Ich musste irgendwann für meine Gedanken für mich sein. Also es war wirklich, also ich muss ehrlicherweise sagen, das letzte Mal, dass mich ein Spiel so krass mitgenommen hat, also im negativen Sinn war, glaube ich, schon gegen Spanien 24. Mit dem Handspiel von Cucurella und so das DFB-Pokalfinale Freiburg. So, das war schon richtig krass. So, also, es war einfach so die Tragik, sagen wir mal so. Die Tragik. Einfach, man spielt so lang und dann gibt es halt so Situationen, wie das Elfmeterschießen, das so tragisch ist. Und ich glaube, das war schon heftig, diese emotionale Leere in mir. Und ich muss auch sagen, ich habe schon intuitiv schon immer damit gerechnet, dass wir am Samstagabend gegen Frankreich spielen. Also es war so fest verankert in meiner Wochenplanung. Und deswegen habe ich mich da auch so richtig schon drauf gefreut, muss ich sagen. Egal, ob es dann gegen Frankreich war. Ich war einfach so geil, Samstagabend, da können alle schauen. Ne, da ist irgendwie davor noch ein kleines Turnier. Und irgendwie, ich hatte da mich so richtig schon drauf eingestellt. Das ist auch so ein bisschen vielleicht die Arroganz. Können wir später nochmal drüber reden. Und dann hat dann so anders gehittet, muss ich sagen. So 3 Uhr nachts, der Elfmeter in den Foxborough Nachthimmel von Tar. Und deswegen muss ich sagen, diese ersten Stunden waren schon heftig. Auch heute bin ich, muss ich sagen, noch echt traurig, enttäuscht, frustriert, aber auch teilweise verwirrt. Und bin jetzt mal gespannt, wie es nach dieser Dreiviertelstunde jetzt ist mit euch beiden.
Hannes, geht's dir da ähnlich?
Ja, ich muss sagen, ich musste die Sekunden oder die ersten Minuten nach dem Schlusspfiff vergleichen mit den Minuten nach dem Schlusspfiff 2022, als wir gegen Costa Rica rausgeflogen sind, beziehungsweise die Gruppenphase dann nicht bestanden haben, weil das haben wir ja so ein bisschen nebenbei geschaut, damals nur als deine Eltern zu Besuch waren. Ihr seid ja dann abgedüst, weil deine Eltern im falschen Kiez waren und, ja, und Val und ich haben ja zu Ende geschaut und ich weiß auch, als das Spiel zu Ende war, keine Ahnung, Winter, es war draußen kalt und wir beide gelacht haben. Wir haben gesagt so, hey,
wir Galgenhumor.
Genau, das war so, ey, jetzt lachen wir, damit wir halt eben nicht heulen. In 2 Jahren EM fliegen wir gegen Nordirland auch raus. Und das war so, haha, wir sind so schlecht. Jetzt war's pure Enttäuschung. Mhm. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir die Paraguayos vom wegklatschen. Also ich habe ja auch dieses witzige, auf Humor gemachte VBH-Experten-Tipp-Video hochgeladen, habe gesagt 4-1, weil ich war mir relativ sicher, dass es eine überlegene Präsentation, Vorstellung vom DFB sein wird. Und dementsprechend war es pure Trauer. Ich habe auch in der Familiengruppe haben wir auch viel geschrieben und mein Dad hatte ja bei unserem Gespräch nach dem Ecuador-Spiel schon angedeutet, dass er sich Sorgen macht um die deutsche Nationalmannschaft, dass sie es überhaupt schaffen gegen Paraguay. Und mich hat es ein bisschen gefreut, herauszulesen, wie genervt er ist, weil eigentlich ist mein Papa gar nicht so ein fußballbegeisterter Mensch. Aber das hat ihn brutal genervt. Dass wir so schlecht waren, das hat ihn genervt. Und in mir war tiefste Wut, viel Wut, muss ich sagen. Es war viel Wut dabei, weil ich diese Interviews direkt nach dem Spiel mitbekommen habe. Und ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht sein. Und mich nervt's, dass das letzte K.O.-Spiel, was die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat, zu einem Zeitpunkt war, wo ich noch keinen Alkohol getrunken habe. Weißt du, das liegt schon echt lange her. Seitdem haben wir alle ein Studium angefangen, Studium aufgehört, sind ins Auslandssemester gegangen, sind zurückgekommen, haben Beziehungen angefangen, Beziehungen beendet. Also es ist sau viel passiert. Und die krasseste Statistik des Abends fand ich eigentlich, dass mit Manuel Neuer der einzige Spieler auf dem Spielfeld war von deutscher Seite, der ein WM-KO-Spiel mal bestritten hatte. Das finde ich abstrus und es ist einfach schade mitzubekommen, dass wir halt wirklich... Noah hatte es prognostiziert für den FC Bayern, aber Deutschland ist halt in die europäische oder in die globale Mittelmäßigkeit abgerutscht.
Ja, das ist brutal. Das ist die Erkenntnis, die hittet krass. Ich kann mich aber auch voll reinfühlen in eure, das fühlt sich heute ein bisschen an wie so eine Therapiestunde hier. Ich kann mich total reinfühlen in eure Gefühlswelt, diese Mischung aus Enttäuschung und krasser Wut. Ich war auch krass wütend, also brutal. Ich habe noch richtig lang auf dem Handy Nachrichten rumgedaddelt und auch Interviews angeschaut und etc. Ehrlich zu sein, der Faktor, der mich am meisten wütend gemacht hat, war Brian. Wenn Brian direkt diesen Rage auf den Schiedsrichter angefangen hat, wo ich mir dachte, Digga, das ist die ganz falsche Richtung, aber dazu kommen wir gleich noch. Es war auch, also wirklich, ich bin so wütend auf diese Mannschaft und ich bin auch so einfach so enttäuscht von denen, wie man so eine Leistung abliefern kann und wirklich so ein Fuck you irgendwie in das Gesicht einer kompletten Fußballnation, dass man nicht ein einziges Mal. Und wir sprechen mittlerweile von 10 Jahren Europa- und Weltmeisterschaften. 10 Jahre. 2016 war das letzte gute Turnier von der DFB-Elf. 10 Jahre. Das ist ein ganzes Jahrzehnt. Und in diesem ganzen Jahrzehnt haben sie es nicht einmal geschafft, ihren Arsch aufzureißen und einfach mal ordentlichen Fußball zu spielen oder zumindest zu kämpfen. Nicht ein einziges Mal. Und das finde ich schon krass. Und das ist so diese krasse Wut und Enttäuschung, die ich irgendwie schon auch so ein Stück weit hatte. Und dann, ich muss auch sagen, es kanalisierte dann natürlich schon auch sehr auf Persona Nagelsmann, Persona
Sané. Darf es auch, aber ich finde...
Sané. Und ich finde, das sind auch so... An denen kann man es auch einfach festmachen. Es ist auch Persona Kimmich, wobei ich den sogar noch in Schutz nehmen muss, weil er danach extrem gute Worte findet.
Ja.
Deshalb, aber wenn man sich das anschaut, diese Leistung, das ist katastrophal.
Darf ich dich mal aus der Gruppe zitieren oder bleibt es privat?
Na bitte, du kannst alles zitieren, wenn ich auch alles genauso nochmal sagen werde.
Ey, also ich zitiere jetzt, das ist so eine Lappenmannschaft, Lappentrainer, Lappenspieler, alles Lappen, einfach Versager, Zitat Ende.
Es stimmt. Ja. Und der Witz ist, ich bin Schalke-Fan. Wisst ihr, wie viel fußballerisches Leid ich schon mitgemacht habe? Wisst ihr, wie viel Scheiße ich schon angeschaut habe? Und das gipfelt. Also das ist wirklich der Gipfel der ganzen Scheiße, die ich schon fußballerisch gesehen habe, weil da ja das Potenzial so immens groß ist. Die Leute können doch Fußball spielen. Und dann dieses bewusste Anti-Fußball, ich verstehe das nicht. Wirklich, das geht mir nicht in den Kopf.
Ich weiß nicht, ob ihr bei dem Take mitgeht, aber ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet, jetzt, wenn wir uns die letzten 5-6 Wochen anschauen, war das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Es hat damit angefangen, dass eine extrem schlechte persönliche Kommunikation seitens Nagelsmanns stattgefunden hat. Es hat damit angefangen, dass es Leaks gab, was die Nominierung angeht. Es hat damit angefangen, dass eine Nachnominierung von Cuadrado getätigt wurde und dann der Typ nicht eine halbe Millisekunde gespielt hat. Es war einfach von Anfang an keine harmonische Stimmung. Also es war nicht ein 2014, wir sind hier alle Kumpels, wir sind gut gelaunt, wir haben eine coole WGs auf diesem Trainingsgelände, sondern es war von Anfang an alles sehr kompliziert und Nagelsmann hat mit seiner Art und Weise, wie er ist, schon viele Leute gegen sich aufgebracht. Das sage ich ganz ehrlich. Und jetzt in den Interviews nach dem Spiel auch wieder. Das Erste, was du an der Stelle sagen musst,
ekelhaft,
ist,
ekelhaft.
Es tut mir leid. Hey Leute, es tut mir leid. Ja, ich habe mich vercoacht. Ich habe an der oder der einen Stelle von dem einen Spieler vielleicht das Falsche verlangt. Causa Kimmich. Kimmich rechts außen, muss ich zugeben, war katastrophal. Kimmich auf der Sechserposition, Weltklasse. Es ist einfach viel gewesen, was dazu geführt hat, dass das sich nicht die ganze Nation hinter dieser Mannschaft versammeln konnte. Und jetzt, wo es vorbei ist und es sehr schmerzt, muss man ganz offen und ehrlich sagen, es war dazu verdammt. Also von Anfang an, vor 6, 7 Wochen, hätte man eigentlich prognostizieren können, das wird kein erfolgreiches Turnier. Es wird kein Sommermärchen, auch wenn wir es uns sehr gewünscht hätten.
Aber ganz kurz,
warte ganz kurz, Brian, die Zwischenfrage. Stimmst du dem zu, Brian? Also stimmst du dem zu, dass der Faden des Versagens, wie ich ihn jetzt mal ganz gerne nennen würde und wie ich auch gerne die Folge eigentlich betiteln könnte, Faden des Versagens, das ist ganz schön. Stimmst du dem zu oder gipfelt das bei dir eher in den Schiedsrichterfehlentscheidungen,
ja,
um mal ein bisschen so dir die Bühne zu bereiten für deine Argumentation?
Naja, ich finde, also ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken auch nochmal jetzt geordnet. Es ist wirklich genial. Also ich hätte mal gern die Folge gestern Nacht um 4 mal aufgenommen. So,
das, ach Gott.
Ich glaube, die werden nicht.
Das hättest du nicht ausstrahlen dürfen.
Was nicht ausgestrahlt wurde, nein. Ich habe meine Gedanken geordnet. Und ich glaube, man muss zwei Sachen betrachten. Man muss dieses Spiel ein bisschen betrachten, so mikrotechnisch. Da spielt diese Schiedsrichterentscheidung de facto eine Rolle, weil sie halt einfach in diesem Spiel stattgefunden hat. Aber man muss. Ja, du schüttelst den Kopf, aber hat ja stattgefunden. So, aber man muss, glaube ich, das Große und Ganze des Turniers betrachten und da ist es auf jeden Fall richtig, dass das eigentlich schon seit dem Ende der EM oder vielleicht eigentlich jetzt auch historisch betrachtet mit der Aussage, ja, da müssen wir 2 Jahre warten, bis wir Weltmeister werden, eigentlich schon es bergab gegangen ist. Weil das hat falsche Erwartungen geschürt. Dann,
es geht seit 10 Jahren bergab.
Ja, aber ich glaube, wir reden ja jetzt von der Ära Nagelsmann und ich glaube, man muss schon verschiedene Ebenen betrachten. Und ich finde jetzt, also um den Punkt noch fertig zu machen, ich glaube schon, dass in dieser, zumindest in dem Verhältnis zwischen Fans und Trainerteam, da schon einiges in die Brüche gegangen ist. Und das gipfelt jetzt halt in diesem Aus und in dieser Enttäuschung darüber, weil einfach eben zum einen eben die falschen Erwartungen geschürt wurden vom Trainer selber vor 2 Jahren und zum anderen halt dann eben kommunikativ und auch, man muss sagen, fußballerisch massive Fehler gemacht wurden. Also das muss man einfach sagen und ich finde auch diese Dickköpfigkeit, die Nagelsmann an den Tag legt, jetzt auch am Ende des Spiels, das ist schon extrem verwerflich und schade, weil es halt auch einfach teilweise die guten Seiten, die er mit seiner Ära kam irgendwie total ins Nichts kommen dadurch. Und das finde ich schon schade. Und deswegen, jetzt um den Punkt noch fertig zu machen, Entschuldigung, ich würde Hannes schon durchaus zustimmen, dass gepaart mit natürlich gewissem Verletzungspech auch, Gnabry, Schlotterbeck, Karl, da die Fehler schon echt ein paar Wochen vorher gemacht wurden, auch wenn man das nicht gesagt hat. Und zum ganz Schluss, sorry, wir haben ja auch alle gesagt, maximal Achtelfinale. Also es ist auch nicht so, dass wir erwartet haben, dass die ins Halbfinale kommen. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, so krass haben wir das jetzt auch nicht geschätzt, aber dass sie halt gegen so einen Gegner dann rausfliegen, das ist hittet natürlich schon mal anders.
Die Frage ist doch, wie fliege ich raus? Das ist doch wirklich die. Also wenn wir jetzt in 120 Minuten 80 Mal auf dieses Tor gescheppert hätten und 7 Mal davon Aluminium getroffen hätten und der Torwart einen Glanztag erwischt hätte, fair enough. Dann sage ich, hey, Fußball ist ein Arschloch, wirklich, mal hast du Glück, mal hast du Pech, so kann es laufen. Aber diese Mannschaft hat es über 120 Minuten nicht geschafft, über 120 Minuten nicht geschafft, gegen eine maximal Bundesliga-Mittelfeldniveau-Mannschaft auch nur annähernd torgefährlich zu werden. Nicht mal im Ansatz. Und das ist doch also eine Traurigkeit und deshalb, ich rede mich schon wieder in Rage. Deshalb finde ich das auch so falsch, das in dieser Schiedsrichterentscheidung festzumachen. Vollkommen, absolut richtig. Eine katastrophale Schiedsrichterfehlentscheidung. Es war mal wieder ein Main-Character-Moment. Wer diesen Podcast hört, weiß, ich habe eine ganz schwierige Meinung zu Schiedsrichtern dieser Tage. Und der VAR ist auch wieder komplett an seiner Aufgabe vorbeigeschrammt. Das war wieder alles völlig deplatziert, alles falsch. Stimme ich dir 100% zu, Brian. Aber du darfst in diesem Spiel nicht an einer Schiedsrichterentscheidung festmachen. Das darfst du nicht machen.
Ja, ich weiß nicht, wie euer Insta-Feed und TikTok-Feed nach dem Spiel ist, aber meiner hat tatsächlich in den letzten 10 Stunden extremst oft diese Bastian Schweinsteiger-Performance 2014 aus dem WM-Finale mir gezeigt. Und ich verlange natürlich von keinem Spieler der Nationalmannschaft, dass sie in einem 16-Finale dermaßen einen Kampf hinlegen wie Schweini damals 2014. Aber es ist extremst schade anzusehen, dass keiner sich getraut hat oder die den Mumm dazu hatte oder die sich dazu gerufen gefühlt hat, brutal mit Leidenschaft da mitzumachen. Die geilste Aktion eines deutschen Spielers gestern war, als Musiala mit einer offenen Schere den Paraguayer weggescheppert hat. Das war der einzige Moment, wo ich mir dachte, okay, er ist genervt. Die sind tatsächlich genervt und haben Bock. Alles andere war lauwarm. Es war tatsächlich...
Das war das einzige Lebenszeichen von der Mannschaft. Denn,
ansonsten war es die ganze Zeit... Also ich finde, lauwarm beschreibt es eigentlich ganz gut. Es gab... Es war kein Flankenhagel irgendwie. Wollte mal das reingekommen und in dem Moment hätte ich mir gedacht, okay, alles klar, jetzt scheppert es eine Flanke nach der anderen auf ihn. Er hat nicht 2 gute Flanken bekommen. Wir haben nicht die Distanzschüsse probiert. Ich muss sagen, Amiri war für mich wieder so ein kleiner Lichtblick, weil er eben mit Bock reingekommen ist. Aber ansonsten, was diese Körpersprache angeht, was dieses... Wir müssen das jetzt durchziehen. Wir müssen vor dem Elfmeterschießen das Ding gewinnen gegen Paraguay als Deutschland. Das hat gefehlt. Und das ist, was am meisten wehtut ein bisschen. Natürlich, du kannst sagen, die Paraguayos haben destruktiven Fußball gespielt, aber so what? Du bist Deutschland. Also das hört sich jetzt extrem arrogant an. Und tatsächlich zieht dieses Argument auch nicht mehr, weil wir eben jetzt Deutschland sind. Wir sind nicht mehr... Wie war die Statistik? Von 1954 bis 2014 waren wir in 18 Weltmeisterschaften, in 12 Halbfinalen und in 4 Viertelfinals. Und jetzt 3 Weltmeisterschaften hintereinander nicht ins Achtelfinale gekommen. Es ist zum Kotzen im Strahl. Der Sohn von meinem Cousin ist mittlerweile in der 3. Klasse. Für ihn ist Deutschland wie für mich damals Ecuador. Eine Mannschaft, die halt sich freuen darf, wenn sie dabei sind.
Das ist vollkommen Wahnsinn. Du hast schon recht. Ich finde das Argument so, wir sind Deutschland, das zählt nicht mehr so richtig. Das stimmt so jetzt historisch bedingt über die letzten 3 Weltmeisterschaften. Aber du kannst zumindest auf Individualebene kannst du sagen, du bist Flo Wills, du bist Kai Havertz, du bist Jamal Musiala. So, das sind Spieler, ich will wirklich niemandem zu nahe treten, aber das sind Spieler bei Paraguay, ich weiß nicht mal, wo die spielen. Die spielen irgendwo in der brasilianischen oder argentinischen Liga. Ein Flo Wills ist über 100 Millionen Euro wert. Der wird dafür jede Woche, jeden Monat, jeden Tag bezahlt, Spiele auszudribbeln, die auf einem ganz anderen Niveau spielen. Und da kann er es auch und da macht er es auch. Warum macht es keiner? Und das fand ich das Enttäuschende eigentlich gestern oder das was Verwunderliche auch so ein bisschen. Dass es war nicht nur quasi unmutig, wie du sagst, so, dass man nicht einmal wirklich diesen Kampf aufgenommen hat, sondern es war auch unkreativ. Es kam nie mal irgendwie eine längere Passstaffette offensiv zusammen, die sich eine torgefährliche Situation erspielt hätte. Oder wenn das nicht funktioniert, dann schnapp dir den Ball und spiel dir noch einfach Knoten in die Füße. Das ist doch deine Qualität, dafür bist du doch da, du spielst beim FC fucking Liverpool. Und das kann ich mir nur darüber erklären, dass es an dem Trainer Julian Nagelsmann liegt, der irgendwie diesen Spielern so das Selbstbewusstsein entzogen haben muss. Oder ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber dass die wirklich noch einen Ball zurück und immer wieder zurück und quer und zurück. Und ich habe es in der Gruppe geschrieben, es sah aus wie Russland 2018.
Ja, interessant. Ich würde gerne mal ganz kurz noch einen Sprung kurz zurück machen, weil ich habe schon auch immer das Gefühl, dass auch gerade vor dem Spiel, es gibt diese eine Szene bei RTL, wo irgendwie Paraguay in die Drittklassigkeit verschoben wird. Und ich finde schon, dass abgesehen jetzt von, sag ich mal, wirklich den kleinen Fußballnationen wie jetzt Curaçao zum Beispiel, aber auch eigentlich Cap Verde, obwohl die jetzt weiter sind, es gibt halt auch nicht mehr so die kleinen Teams, die so massiv schlecht sind. Und Paraguay ist eigentlich auch, natürlich haben die jetzt Spieler, die, keine Ahnung, nicht in Deutschland spielen oder in den Top 5 liegen oder wenige, aber es ist halt auch nicht mehr so eine schlechte Mannschaft. Also einfach der Fußball hat sich was gerade in dem internationalen Feld einfach schon ein bisschen angeglichen von der Klasse her. Und deswegen finde ich es persönlich ein bisschen vermessen zu erwarten, dass jetzt dann Musiala aufs Spielfeld geht und die Knoten in die Beine spielt. Weil ich glaube, dass es einfach diese Qualität mittlerweile so da ist, dass einfach auch selbst gute Spieler wie Musiala und Wirtz das nicht unbedingt können. So, erster Punkt. Also man muss, finde ich, schon auch mal Paraguay da auch irgendwie, finde ich, schon auch ein bisschen höher bewerten, als es dann vielleicht davor getan wurde. Und ich glaube, das ist auch diese Arroganz gewesen, wie Deutschland ins Spiel reingegangen ist, zu glauben, dass man hier jetzt Pillepalle spielen kann. Das war im Prinzip einfach erwartbaren Gegner, der sich halt hinten reinstellt, tief steht und den man halt dann mit bestimmten Mitteln auseinanderspielen muss. Es ist aber auch, finde ich, schwer. Es ist auch einfach schwierig gewesen, weil die einfach hinter dem Ball standen wie eine Eins. auch einen sehr starken Torhüter hatten, der meiner Meinung nach das Gefühl gegeben hat, dass er größer als das Tor ist. Auch das fand ich schon auch sehr interessant, gerade im Vergleich zu Neuer beim Elfmeterschießen. Und deswegen finde ich, da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Und zum anderen, ich glaube, Nagelsmann ist auch einfach deswegen gescheitert, weil er, und das haben wir jetzt ja schon mal ein paar Mal gesagt, einfach ein verkappter Vereinstrainer ist, der so ganz dickköpfig seine Idee durchsetzen will und vielleicht auch gewissermaßen, ich weiß nicht, ob das wirklich ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er sehr beratungsresistent ist und dann am Ende eben halt viele Entscheidungen trifft, die halt fehleranfällig waren. Zum Beispiel eben einen Musiala reinzubringen, der einfach nicht fit ist, also der einfach nicht auf der Höhe spielt. Das ist einfach der Spieler, der kann das gerade nicht. Das ist auch okay, aber der ist im Moment nicht gut genug. Florian Wirtz einfach vielleicht auch falsch einsetzt, glaube ich. Der wirkt ja immer so ein bisschen überfordert in der Situation und halt einfach das Wesentliche eines Nationaltrainers nicht macht, nämlich das Beste aus allen Spielern rauszuholen. Und das hat der einfach nicht geschafft. Er hat gefühlt immer das Schlechteste aus allen Spielern rausgeholt.
Ja, ich sehe Teile von deiner Argumentation, aber ich finde, du darfst als Deutschland gegen den 6. Qualifizierten aus der CONMEBOL schon arrogant rüberkommen. Die haben von den USA 4-1 auf den Deckel bekommen, haben glücklich gegen die Türkei gewonnen und dann 0-0 gegen Australien. Also, es ist eine Mannschaft, wo du darfst mal überlegen vorkommen, du darfst mal arrogant sein, das ist ja vollkommen okay. Also ich finde, eine Fußballnation wie Deutschland darf auch arrogant wirken, natürlich. Unter den letzten 32 sind keine Karnevalstruppen dabei, würde Per Mertesacker sagen, aber du kannst schon erwarten, dass ein Team, was Facilities hat wie in Herzogenaurach, wo die Spieler seit ihrem 12. Lebensjahr den Fußballleben studieren und einatmen, dass die gegen Paraguay gewinnen. Der Trainer von Paraguay, Gustavo Alfaro, ist ja auf dem lateinamerikanischen Kontinent sehr beliebt, sehr gemocht. Einer der wenigen Argentinier, die nicht extremst arrogant sind, sondern einfach ein Herzensmensch, war 2022 Trainer der ecuadorianischen Mannschaft und jetzt mit Paraguay. Und er hat gesagt, dass für ihn der Unterschied, das hat er in der PK danach gesagt, der Unterschied war, dass die Spieler aus Paraguay, de la Tierra Colorada bien. Das heißt, aus der kunterbunten Erde. Und das ist der Spitzname für die Straßen Guaranis, also die Region Paraguays, dass die Spieler halt einfach mit Herzblut gespielt haben. Er hat gesagt, es hat ihn gefreut zu sehen. Er hat gesagt, zu Beginn des Spieles war uns der Klassenunterschied bewusst. Das war uns klar, dass wir in keinem Moment mit Deutschland von gleich aufspielen können. Aber uns war klar, dass die Deutschen nicht so hungrig sind wie wir. Und das finde ich einen extremst wichtigen und relevanten Punkt, weil es war nicht nur mutlos von den Deutschen, Hunger war nicht zu sehen und vor allem, was ich sehr vermisst habe, es war wenig Freude am Spiel. Es war super wenig Freude. Also tatsächlich, wenn du eine Weltmeisterschaft spielst, natürlich erwartet niemand von dir, dass du 90 Minuten lang lachst und Hackentricks machst, aber alle sahen so verkrampft aus, so eingeengt, so als ob sie da stehen müssten. Die Spielfreude, diese Freude über die Ehre, dass man Deutschland vertreten darf auf dem größten Fußballwettbewerb der Welt, war einfach nicht zu sehen.
Das ist schon auch krass, wenn du da Parallelen siehst zu Frankreich zum Beispiel, wie die aufspielen, mit was für einem Selbstbewusstsein, mit was für einem Spirit, die aufs Feld kommen. Das ist schon nochmal eine ganz andere Ausnahme. Nochmal ganz kurz zurück, letzter Punkt, der wirklich zu diesem Spiel dezidiert, weil eigentlich ist das Spiel ja auch nur eine Symptomatik des größeren oder übergeordneten Problems, wie Brian Ford schon gesagt hat, dass man hier so auf zwei Ebenen blicken muss. Das stimmt ja schon. Aber letzter Satz vielleicht dazu, das ist, ich stimme euch beiden da so teilweise zu. Man darf nicht mehr arrogant sein, sag ich, gegenüber diesen Mannschaften, in dem Sinne, dass man sagt, man darf nicht mehr auf den Platz gehen und sagen, ich gebe hier keine 100%. So, das funktioniert nicht mehr, Brian, da hast du 100% recht. Diese Teams gibt es wirklich nicht mehr im Weltfußball. Die gibt es nicht mehr. Du musst bei einer Weltmeisterschaft, wenn du da alle Mannschaften, die sich für eine Weltmeisterschaft, sogar bei dieser XXL-Nummer jetzt, alle, die sich da qualifiziert haben, gegen jede einzelne Mannschaft musst du mit 100% auf den Platz treten. Und ich weiß, dass es viele ehemalige Fußballprofis gibt und aktive Fußballprofis, die einem diesen Zahn ziehen, so nach dem Motto, nein, das gibt's nicht, Fußballprofis spielen immer 100%. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht, weil das war es gestern nicht. Und das kam auch nie durch. Das hat man nicht einmal gesehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass es 100% sind, wenn ich ab der 45. Minute keine einzig andere Idee habe, außer Halbfeldflanken. Und davon war nicht mal eine gut. Und das finde ich schon krass. Also dann agiere ich nicht mit 100%. Weil wenn ein Flo Wirtz, wenn ein Leroy Aziz Sané mit 100% agieren würde, würde er mehr hinbekommen als eine schlechte Halbzeitplanung.
Also, aber ich finde schon, hast du recht, auf jeden Fall. Ich persönlich glaube auch nicht so dran, an diesem Argument halte ich auch nicht dran. Ich wollte nur sagen, man hat es ja, ich finde, beim Spielverlauf schon gesehen, dass es so viel mehr Möglichkeiten, also natürlich gibt es immer viel Möglichkeiten gegen so tiefgehende stehende Gegner, aber ich glaube, dass wir die individuelle Klasse jetzt nicht dazu haben, momentan, das muss man einfach in der Härte sagen, diese tiefspielenden Mannschaften auseinanderzuspielen, außer mit Halbfeldflanken. Das ist nämlich so, glaube ich, auch ein Problem, dass du zum Beispiel jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach mal lösen kannst. Das kannst du halt, das ist halt eben so das Ding. Ein Musiala 2022 ist ja damals durch die Abwehrreihen geschlänzt. So, das bricht dann manchmal diese tiefstehenden Gegner auch auf. Aber das geht halt gerade scheinbar nicht mehr. Das kann er gerade leider nicht mehr, obwohl er ein großartiger Spieler ist. Und das hatte ich das Gefühl, das ist natürlich auch dieser Harambal, der halt auch erfolgsversprechend ist für solche Teams. Ist natürlich smart, früh ein Tor zu schießen. Halt auch einfach gemacht. Defensive
Ware, wo sie auch gesagt bei der WM. Dass ich da einsteige, aber das war katastrophalst verteidigt. Also
ja,
das
eben,
war von also, Deutschland. Da hätten die uns drei hinstellen können. Ganz ehrlich, ich habe Walle als Rechtsaußen erlebt. Der hätte den Ball schon bekommen. Und nur, ganz ehrlich, wenn sie dich da reinpacken, du wärst mehr gerannt als Flo Wirtz.
Ja, das mag alles sein. Also ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem brutalen Mannschaftsbashing, weil gerade die Situation jetzt ist halt so komplex und besteht aus so vielen Faktoren, dass ich es mir schwer tue, jetzt zu sagen, ja, ihr seid alles Versager. Das sind sie sicherlich in gewissermaßen schon, weil sie einfach nicht gewonnen haben. Aber ich finde, dieses Problem, was wir gerade haben, ist ein Resultat aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, die gerade halt kumulieren in diesem Moment. Und deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer und versuche so ein bisschen zu erklären oder versuche für mich so ein bisschen zu der Erklärung zu finden, warum man eben 20.000 Flanken macht, warum man eben vielleicht ein Tor zulässt und die Defensive nicht drin hat. Deswegen, also eben, sehr viele Faktoren. Ich würde immer vorsichtig sein mit so einem kompletten Mannschaftsbashing, wie es jetzt auch gerade in der Medienwelt stattfindet. Es ist klar, das ist natürlich auch ein Resultat von der Wut und von der Enttäuschung. Aber ich finde es auch immer ein bisschen gefährlich, weil eben diese Spieler auch am Ende nur Menschen sind, die auch nicht immer auf Knopfdruck funktionieren sollen und können. Sind natürlich Millionäre, aber können und wollen sie vielleicht auch nicht in dem Moment. Molte Made hat davor noch gar nicht gespielt, wird dann reingeworfen und muss dann irgendwie, keine Ahnung, funktionieren.
Aber das sind ja auch nicht die Spieler, die kritisiert werden. Ich glaube, ein Spieler wie ein Musiala, ein Molte Made, ein Amiri, das sind die letzten Spieler, die kritisiert werden. Das glaube ich nämlich nicht. Und deshalb, ich würde sagen, ich bin auch kein Fan davon, von diesem kompletten Mannschaftsbashing, so auch wenn ich gerne nochmal sage, dass ich gestern wirklich den Auftritt von allen so fand, dass man sie alle als Versager bezeichnen kann, weil das gestern wirklich einfach, das war einfach katastrophal schlecht. Also das war einfach unterirdisch, wirklich. Und das wäre mir auch peinlich an deren Stelle, wenn ich...
Ist es denen auch, glaube ich.
Wenn ich auf Clubebene auf einem gewissen Niveau spielen würde und dann zum Nationalspiel berufen werde und dann so einen desaströsen Auftritt hinlege, dann wäre es mir in den Boden peinlich einfach. Und deshalb höre dieses Podcast, wissen, ich verliere selten ein positives Wort über Jo Kimmich, aber deshalb ziehe ich da wirklich den Hut, weil er sich dahingestellt hat, die Verantwortung übernommen hat, gesagt hat, wie schlecht es wirklich war und einfach mal ein sehr ehrliches Bild davon abgegeben hat, wie er dann auch die Mannschaft sieht und auch seine eigene Leistung sieht. Und das stimmt auch. Man hat bei diesem kompletten Turnier, man hat gegen Curaçao gespielt, eine Mannschaft, die eigentlich nicht wettbewerbsfähig ist im Vergleich zu Deutschland. Man hat gegen Ecuador gespielt, gegen die Elfenbeinküste, gegen Paraguay. Das sind alles drei, bei aller Liebe, das sind keine Top-Teams und man hat sich verdammt schwer getan. Zwei von diesen drei Spielen haben wir verloren. Und das eine haben wir nur gewonnen, weil wir mit Ach und Krach mit Dennis Abi noch zwei Buden gemacht haben, der gestern auch katastrophal war. So. Jetzt zu diesem Mannschaftsbashing. Ein Stück weit gehe ich mit, weil diese Generation auch einfach bewiesen hat, dass sie es nicht kann. Sie kann es im Nationaltrikot einfach nicht besser. Es geht halt einfach nicht. Vielleicht kommen sie mit dem Druck nicht klar, von mir aus. Vielleicht kommen sie irgendwie in diesem zusammengewürfelten Spektrum nicht klar. Vielleicht können sie das einfach nicht. Vielleicht sind es Clubspieler. Ich spreche über den Jonathan Tah, ich spreche über den Toni Rüdiger, ich spreche über den Kimmich, ich spreche über den Goretzka, ich spreche über den Kai Havertz. Vielleicht über den Leroy Sané, über den will ich eigentlich gar nicht mehr sprechen, weil er dafür gar nichts mehr verloren hätte eigentlich. Das sind Spieler, die, es tut mir leid, eure Zeit, es ist jetzt vorbei, ihr hattet wirklich genug Chancen, aber ihr seid die goldene Generation, die es nie irgendwas hinbekommen hat. So, ihr hattet immer unfassbar viele Vorschusslorbeeren, es hieß immer, ihr seid viel besser als die 2006er, 2010er, 2014er Mannschaften, ihr seid das Beste, was wir bisher je hatten im DFB. Nein, ihr habt es nicht ein einziges Mal gezeigt. Und auch die 2022er EM, die wird mir zu schön geredet. Schaut euch das doch mal
24er.
An. 24, pardon. Die wird mir auch zu schön geredet, das ist auch da hat man wirklich keine guten Leistungen gezeigt. So. Das war gegen Schottland, ja, aber Schottland zu dem Zeitpunkt, sorry, das ist vergleichbar mit Curaçao bei dem Turnier. Vielleicht, es muss meiner Meinung nach, von Julian Nagelsmann noch gar nicht angefangen zu sprechen. Meiner Meinung nach muss jetzt ein richtig sportlicher Ruck und Umbruch durch den DFB gehen. Der Trainer muss weg und wirklich grundlegende Säulen der Mannschaft müssen einfach weg.
Ich weiß nicht, ob ich da eine Parallele schon ziehen kann, aber es gibt ja eine Mannschaft, die aktuell im internationalen Nationalmannschaft-Narrativ extrem stark ist, und das ist Frankreich. Und Frankreich hatte ja auch eine sehr, sehr blasse Zeit. 2010, das Debakel bei der WM in Südafrika. Die Spieler haben sich gestritten mit Ramon Domenech damals, und danach wurde konsequent die alte Garde entlassen und es wurden neue Spieler geholt. Problem ist halt, die alte Garde, so richtig alt ist sie ja noch nicht bei uns, weißt? Also so ein Manuel Neuer, der ist jetzt weg. Aber die anderen, so Jo Kimmich, Kai Havertz, die sind ja alle eigentlich im besten Fußballalter. Das heißt, theoretisch könnte man von denen noch eine WM mitnehmen. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen aufgeworfen mit der Frage, wie es weitergeht. Du hast jetzt versucht, an der einen oder anderen Stelle irgendwie was zu machen. Wir hatten wieder ein Heimturnier mit der Heim-EM. Das heißt, man hat das Publikum eine Zeit lang hinter sich bekommen. Es ist eine super schwere Aufgabe, aber ich finde, der DFB muss das in die Hand kriegen. Und die einzige, vielleicht jump ich hier ein bisschen the gun, und das ist ein Thema, was wir weiter vorne besprechen wollen, die einzige logische Konsequenz ist, dass morgen oder übermorgen Julian Nagelsmann entlassen wird und dass mit einem neuen Trainer ein neues Projekt gestartet wird und dass wir dann bei der EM28 hoffentlich ins Viertelfinale kommen und peu à peu uns wieder heranarbeiten. Weil ich würde mich freuen, wenn es mal ein Konzept gibt. Und ich finde, Nagelsmann vom Alter her ist er ja ein Trainer, mit dem wir uns ein Konzept erarbeiten könnten, weil er sagt, die nächsten 15 Jahre ist er da. Tatsächlich ist aber Nagelsmann so krass, dickköpfig, arrogant, egoistisch, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie ich ihn finde, dass er gekickt werden muss. Natürlich sagen, die Spieler haben auch gesagt, Jo Kimmich auch, das wäre das Letzte, jetzt einen Trainer zu kritisieren, aber er muss halt einer muss halt den Kopf hinhalten und ist halt eben die Person, die diese Mannschaft coacht und im Monat 400.000 verdient. Ich weiß, dass das Geld an der Stelle auch keine Rolle spielt, aber es nervt mich halt brutal, dass der Typ 400.000 im Monat bekommt für nichts.
An der Stelle, in dem Moment, bei der PK direkt nach dem Spiel irgendwie zu kritisieren, dass wir keinen weiteren Linksfuß-Innenverteidiger haben, das ist so krass, wirklich. Nee. Die systemischen Fehler, das ist so verrückt. Der Typ lebt an der Realität vorbei.
Das sagst du, ey, es tut mir leid, ja. Ich werde morgen meine Kündigung einreichen, ich wünsche der Mannschaft viel Erfolg, aber es hat einfach nicht sein sollen.
Ich ganz kurz, ich finde es gut, dass wir... Ich habe das Gefühl, wir wenden uns, sage ich mal, jetzt so diesem Stuff zu. Ich wollte einfach nur einen Satz verlieren, weil ich fand das vorhin, was Hannes gesagt hat, richtig gut eigentlich. Verkrampft. Und das hast du so ein bisschen nonchalant jetzt gesagt. Aber ich finde, wenn man das jetzt mal auf diese vergangenen 10 Jahre zurückblickt, dann ist diese Führungsgeneration an Spielern, ne, also die wir jetzt besprochen hatten, ich werfe ihr einfach mal vor, dass es generell vielleicht auch verkrampft zugeht in diesem Team. Also, dass einfach gerade neue Spieler Schwierigkeiten haben, dass es so eine gewisse Unflexibilität in diesem Team vorherrscht, dieser unbändige Kimmische Wille zum Sieg auch irgendwie sich negativ auf so eine Stimmung im Team auswirken kann. Und ich glaube, dass es schon auch ein gewisses Problem ist dieser Generation, dass man da irgendwie so ein bisschen, glaube ich, die Lockerheit verloren hat. Das ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, ist klar, aber das ist einfach, finde ich, nur eine schöne Interpretation auch von Hannes, und dieses Wort hat da, finde ich, ganz gut gepasst. So, das ist jetzt nochmal zur Mannschaft, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon über ein Trainerteam geredet und ich stimme Hannes da zu 100% zu. Also du musst da die Konsequenzen ziehen, vor allem, weil es einfach so offensichtlich fehlerhaft war, das Coaching. Das muss man einfach auch mal in dieser Härte sagen. Da wurden massiv Fehler gemacht, und zwar in allen Bereichen. Und das ist das Harte. In der Kommunikation, in der Spielweise, in der Spielerauswahl, in der Kommunikation mit den Spielern, in der Kommunikation mit den Medien, in allen Bereichen Note ungenügend. Ingame-Coaching, alles ungenügend, das muss man mal in der Härte sagen, und ich erwarte vom DFB, dass es im Gegensatz zu 2018 da sofort jetzt auch mal in der Linie gezogen wird und gesagt hat, sorry, also so geht's gar nicht weiter. Du kannst dich doch nicht nach dem Spiel da hinstellen, da die Journalistin da noch belehren und irgendwas von Vortragsspiel reden, also wo man sich denkt, ja hallo, also wo sind wir denn hier gelandet? Sag mal, spinnst du eigentlich? Sorry, also ich finde auch, es gerechtfertigt, und ich finde es auch wichtig, dass man jetzt auch hierbei wirklich die Verantwortung beim Trainerteam sucht. Ich sag bewusst Trainerteam, weil ich finde, man muss jetzt auch nicht irgendwie hier ins Persönliche übergehen und beleidigen werden, sondern man muss sagen, da ist ein Trainerteam und das ist verantwortlich für die Spiele und das hat auf ganzer Linie versagt.
Schön, dass ich nicht der Einzige bin, der hier das Versagerwort in den Raum wirft. Doch, du, Brian, da hast du komplett recht. Da hast du komplett recht. Das ist so, ich glaube, bei mir kanalisiert sich das nur so auf die Spieler, weil das für mich ein No-Brainer ist, dass das Trainerteam ausgetauscht werden muss. Also das ist mir aber zu einfach. Natürlich muss das passieren, aber das ist zu einfach. Das löst das Problem nicht. Wie oft sollen wir die Trainer noch tauschen? Löw, Flick, Nagelsmann, wie oft sollen wir es noch machen? Wir müssen an die Grundfesten dieser Mannschaft. Und es tut mir leid, Jo Kimmich, du bist ein goldener, wirklich ein goldener Spieler für den FC Bayern München. Du bist ein Segen für diesen Verein. Wirklich, ohne Scheiß. Und ich hasse diesen Spieler, ihr wisst es. Aber du bist ein Segen für diesen Verein. Hannes hat schon zu viel Freude an dir gehabt. Aber du kriegst es am DFB-Trikot einfach nicht hin. Lass es sein. Wirklich. Und das ist auch nicht der Einzige. Aber Kimmich ist für mich das Gesicht bei der Spielerdebatte. Er ist für mich das Gesicht dafür. Er muss sagen, es ist jetzt vorbei. Vielleicht ist es halt einfach nicht so. Ich bin jetzt auch 30. Das nächste Turnier, da bin ich 32. Vielleicht lassen wir einfach die nächste Generation ran. Und deshalb ist genau das, Hannes hat vorher gesagt, er tut sich schwer damit, mit dem Gedanken, wie geht's jetzt weiter. Im Prinzip, bei aller Kritik an Julian Nagelsmann, hat er 2022, als er die Mannschaft übernommen hat, oder 2021, in Ansätzen viel richtig gemacht. Er hat extrem viel richtig gemacht. Er hat in die Bundesliga geschaut, er hat in die internationalen Wettbewerbe geschaut, er hat geguckt, welcher deutsche Spieler hat gerade Momentum. Wer spielt denn gerade eigentlich eine erfolgreiche und gute Saison mit seinem Club? Die nominiere ich, die nehme ich mit. Warum ist er davon so abgerückt? Das verstehe ich nicht. Und das sind dann auf einmal ganz neue Gesichter in der Mannschaft gestanden. Wir hatten auf einmal einen Mittelstädt in der Mannschaft, wir hatten einen Führig in der Mannschaft, wir hatten einen Robert Andrich in der Mannschaft. Da sind aber ganz andere Gesichter gestanden. Wo sind diese Gesichter hin, frage ich mich. Wo sind diese Gesichter der Spieler hin, die gerade ein gutes Momentum haben?
Aber das
ist wieder an den Punkt gekommen, dass ein Leroy Sané wieder spielt.
Aber das siehst du doch ganz klar beim Causa Baumann. Das sieht man doch, ich finde, das sieht man perfekt daran. Also der auf jeden Fall bessere Keeper als Neuer, da sind wir uns, glaube ich, jetzt auch einig. Oder zumindest, also das hätte wirklich keinen Unterschied gemacht, das muss man wirklich in der Härte auch so sagen. Neuer hat ein gutes Spiel gemacht, aber er hat keine gute WM gespielt. Das hat man genau da gesehen, weil da kamen die Führungsspieler auf den Trainer zu und haben gesagt, wir wollen Baumann wieder haben. Und ich sage dir, es ist genauso bei den anderen Spielern auch so, dass du immer wieder dann halt die Führungsspieler hast, die Leitspieler, die da für bestimmte Spieler sich einsetzen, weil sie die favorisieren, keine Ahnung, weil die irgendwie Sympathien für den hegen und so weiter. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch okay, dafür sind sie auch Führungsspieler. Aber ich vertrete die These, dass diese Führungsspieler Nagelsmann da zu sehr auf den Kopf gestiegen sind und sich da so eine, ja, alter vermeintlicher Bayern-Block-Clique gebildet hat, die irgendwie einfach negativ sich auf dieses Teamgebilde ausgewirkt hat. Ich weiß, es ist jetzt alles so ein bisschen Larifari-Gerede, aber wir können ja nicht in die Kabine schauen. Wir können, vielleicht gibt's irgendwann wieder eine Doku, aber ich glaube eher nicht. Aber ich finde, das ist schon, zeigt sich zumindest meiner Meinung nach in der Causa Baumann, auch in der Causa Sané, dass halt da irgendwie altverdiente Spieler, vermeintlich auch gute noch Spieler, da irgendwie bevorzugt werden.
Es ist ja schon krass, also ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmt, aber es ist schon verrückt, dass um mit der Nationalmannschaft oder um an der Nationalmannschaft Freude zu finden, ich die Zusammenfassung der WM 2010 und 2014 mir anschauen muss.
Ja, das ist Wahnsinn.
Also das ist ja,
ich kann dir den Frust nehmen, du kannst noch bis 2016 gehen. Das geht noch.
Es ist ja wirklich abstrus. Wir waren so gut. Ich weiß gar nicht mit wem. Genau, heute. Ich hatte heute die letzte Besprechung vor meiner Masterarbeitabgabe mit meinem Betreuer. Und der hat meinen ähnlichen Background, nur dass er aus Nicaragua kommt. Und er ist echt lang über meine Masterarbeit gesprochen und dann hat er gefragt, so, hey, und wo hast du das Spiel gestern geschaut und wie geht's dir? Da habe ich gesagt, so, ja, hier, da und wie geht's mir halt beschissen. Und dann hat er gesagt, er findet's so krass, weil er ist Mitte 30, für ihn war Deutschland immer dieser Koloss, dieses Fußballphänomen. Und jetzt ist er viel mehr darauf fokussiert, dass wir uns nicht blamieren auf internationaler Stage. Und das Krasse ist, ich dachte, schlimmer kommt's nicht. Okay, 2018 rausgeflogen, 2022 rausgeflogen. An sich denkst du dir, okay, das ist es. That's rock bottom. Aber ich finde das noch schlimmer. Ich weiß nicht wieso. Ich finde tatsächlich dieses Ausscheiden im Elfmeterschießen gegen Paraguay im 16-Finale noch schlimmer. Es tut mehr weh als alles, was davor passiert ist. Und da in 2 Jahren weiß ich tatsächlich nicht, wie meine Stimmung sein wird. Ich liebe internationalen Fußball. Es haben ja viele gesagt, so Football Creator, und ich glaube, ihr zwei seid auch mehr dem Club Fußball zugeneigt, also eurem Verein Fußball. Ich bin tatsächlich, ich habe es wieder gemerkt, mich zieht diese WM und die EMs ziehen mich brutal in ihren Bann. Und es schmerzt mich extrem, dass es wieder eine Weltmeisterschaft ist, wo Deutschland keinen Main-Part einnimmt. Und ich muss mir das überlegen. Ich bin gespannt, wie das sein wird, weil wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob Nations League anfängt oder halt ganz reguläre Qualifikation für die Europameisterschaft. Aber da muss ein 180-Grad-Wende eingekehrt werden, damit ich wieder Freude an dieser Mannschaft habe. Weil ich aktuell mir denke, wenn ich einen auf der Straße von denen sehe, ich würde mir nicht vorknüpfen, aber ich würde sagen, so, hey, das einfach schade. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du 90% deines Gehalts in irgendeine NGO spendest, weil das einfach katastrophal war.
Ja, also machen wir uns nichts vor. Jetzt mal, also im September fängt die Nations League an. Jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geblickt. Da haben wir genug drauf rumgehackt, wie es weitergehen soll. Es ist ja auch unfassbar schwierig für diese Mannschaft, weil, und das ist, glaube ich, auch das größte Problem für diese Generation Kimmich, nenne ich sie jetzt einfach mal, dass das Trikot halt auch einfach und der Druck mit jedem Turnier immer schwerer wurde. Also das Trikot, das die übernommen haben, das war brutal schwer, weil du kriegst das von Weltmeistern überreicht. So, du kriegst das Trikot zu 15 zu 16 und du bist amtierender Weltmeister. So, du bist eigentlich am Gipfel des fußballerischen Schaffens. Und da sollst du jetzt das Zepter übernehmen. Und dann spielst du noch ein gutes Turnier von 16, dann scheidest du zu 18 aus. Du scheidest 2021 gegen die Engländer bei auch wirklich einer schlechten Europameisterschaft aus. Du scheidest 2022 gegen Vorrunde Katar aus. So. Das Trikot wird ja auch nach und nach schwerer, zumal, das vergisst man ja auch immer wieder, zwischendrin diese Nations League und diese European Qualifiers oder whatever, das war ja auch nie sonderlich gut. Also da gab es gab ein gutes Spiel gegen wen? Was war das? Slowenien?
Gegen Italien. Also für mich ist das einzige gute Spiel gegen Italien gewesen, weil Slowenien ist ein Gegner, da kann ich mich nicht darauf freuen, dass wir gegen die gewonnen haben.
Also sie hatten vereinzelt gute Abende, wie das Spiel, wo Rudi Völler die Mannschaft übernommen hat, interimsweise gegen Frankreich. Es waren vereinzelt gute Abende dabei. Aber das war ja wirklich nie so, dass diese Mannschaft mal in Gänze überzeugt hat. Und deshalb jetzt mit Blick auf die Nations League in September, die anfängt, kein einziger Spieler in diesem Kader, nicht ein einziger, darf meiner Meinung nach felsenfest davon ausgehen, im September nominiert zu werden. Sondern jetzt musst du den Kader nehmen, wie du ihn jetzt hast, und einen Zettel, musst diesen Zettel wegschmeißen, nimmst dir ein leeres Blatt Papier und schaust dann, okay, wer ist jetzt gerade gut drauf? Und nicht ein einziger darf wegen irgendwelcher Leistungen in der Vergangenheit mitgenommen werden.
Ganz kurz, also haben wir ja damals auch gehabt, 2022, ich bin Nagelsmann. Deswegen, es ist so ein bisschen, es gleicht jetzt gerade so ein bisschen einem Déjà-vu. Ich frage mich, also ich glaube, das ist sicherlich richtig, diese Leistungsorientierung, die muss wieder zurückkommen. Das wird ja mit Nagelsmann nicht passieren, das wissen wir alle. Ich frage mich nur, woran liegt es, dass eben die Erfolge im Verein, und die sind ja nicht zu leugnen, also bei Pavlovic, bei Kimmich, bei auch teilweise Goretzka, bei Rüdiger, jetzt vielleicht vergangene Saison nicht so sehr, bei Tah. Wieso können die Vereinserfolge nicht in Nationalmannschaftserfolge umgemünzt werden? Das ist für mich eigentlich die zentrale Frage, weil Einzelspieler sind tendenziell eigentlich, ja, sind wir da ganz gut aufgestellt, wir sind nicht Weltklasse, das ist ja auch okay, aber darum geht's, ich glaube, es geht auch jetzt gar nicht darum, Weltklasse zu werden, es geht darum, wieder soliden, guten Fußball zu spielen. So, und ich finde, wir sind ja da jetzt nicht schlecht aufgestellt, wir haben gute Einzelspieler, und die zentrale Frage für mich zumindest ist es, wie können wir Vereinserfolg in Länderspielerfolg übersetzen? Ich hab da jetzt auch keine Antwort. Ich glaube, meiner Meinung nach darf es halt kein Trainer sein, der zu oft beim FC Bayern ist, ehrlicherweise. Aber ich sag, so eine viel bessere Antwort habe ich auch nicht.
Nee, es ja, ist doch, ein Muss. Sorry, nur ganz kurz, wir haben es ja so ein bisschen angesprochen. Es muss eine komplette Umstrukturierung sein. Also eine neue Konzeption von dem Konzept Nationalmannschaft. Ich will auch keine scheiß Videos mehr aus Herzogenaurach sehen, wo sie alle Bonsai-Bäume pflanzen. Weil es tatsächlich nicht angemessen ist. Also ich finde, wenn du so kläglich scheiterst, dann will ich ich will bis zum nächsten erfolgreichen Turnier keine Feel-Good-Movie von denen bekommen. Also die stehen in keiner Pflicht, weißt, es ist ja unter Anführungsstriche eine Ehrensache für die Nationalmannschaft zu spielen, und jeder Spieler kann sagen, so, hey, ich mache das außerhalb meines eigentlichen Jobs, weil ich verdiene meine Millionen im Verein und dementsprechend könnte ich auch ablehnen. Aber es sollte die größte Ehre bleiben, aber bis sie wieder einigermaßen erfolgreich sind, will ich keine wir spielen Tischtennis und springen in den Pool Videos sehen, einfach weil ich das fast respektlos finde. Und wie gesagt, es muss alles umstrukturiert werden. Wir haben damals nach 2018 ist Baumann geflogen, nee, nicht Baumann, vielleicht ist er ein Bierhof. Bierhof ist geflogen. Rudi Völler, meiner Meinung nach, muss auch gehen. Also das gesamte Konstrukt, alles muss neu bedacht werden. Und dann nehme ich es auch in Kauf, dass die EM 2028 keine erfolgreiche wird, aber dass zumindest der Grundstein dafür gelegt wird.
Mhm. Du kannst das eigentlich so ein bisschen zum Clubfußball vergleichen, als wäre man jetzt irgendwie 3 Jahre in Folge abgestiegen und vielleicht sollte man irgendwann mal hinterfragen, ob man ein paar Dinge verändern muss und so ein bisschen das Ganze so als Neuanfang sehen. Ich finde aber, Brian, du hast was sehr, sehr Richtiges gesagt. Ich finde diese enge Beziehung zwischen Nationaltrainer, DFB-Trainer und dem FC Bayern, die schadet der Mannschaft, glaube ich, auch extrem. Also das ist, ich gehe da voll mit, also nehmen wir uns nichts vor, an Leroy Sané und Leon Goretzka waren nur dabei, weil sie eben aus gemeinsamen Bayern-Zeiten mit Julian Nagelsmann eine sehr enge Bindung haben. So, das ist nicht gut. Du bringst ja von Haus aus schon ein Grüppchenbildung und einen Bias in diese Mannschaft rein. Das ist einfach nicht gut. Deshalb, damit verbunden die allerletzte Frage für diese Folge und dann lassen wir es auch gut sein für heute. Wer denn für euch jetzt so einer dieser Wunschtrainer? Wenn jetzt der DFB nächste Woche verkündet, so Nagelsmann haben wir beendet und in 4 Wochen verkünden sie einen neuen Trainer, bei welchem neuen Trainer würdet ihr in 4 Wochen sagen, yes, mit dem traue ich dem Ganzen jetzt so einen Neuanfang, so ein bisschen einen frischen Wind zu und glaubt, dass auch wirklich strukturell von vornherein einfach mal ein ganz, ganz neuer Ansatz hier gedacht wird.
Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass die Nationalmannschaft von einem Trainer, also von einem Trainer gecoacht wird, der die Nationalität hat, aber ich finde, im deutschsprachigen Dachraum darf man da vielleicht ein bisschen mogeln und mein Wunschkandidat wäre Olli Glasner.
Alter!
Ich denke, er wird der Mannschaft nicht schaden, was schon mal was Positives ist. Er hat bei Crystal Palace gezeigt, dass er aus wirklich wenig viel machen kann, bei Frankfurt ja auch damals. Und wenn es einen Wunschkandidat gäbe, der mich freuen würde, dann wäre es Olli Glasner. Und wie gesagt, so diese Dach-Connection Österreich, Deutschland, das verschwindet dann. Das sind so Grenzen, die vielleicht ein bisschen verschwimmen.
Finde ich einen guten Call.
Aber den habe ich doch in der Gruppe gebracht, oder? Oder war das eine andere Gruppe, wo ich das reingeschrieben habe?
Hast du mit deinen anderen Freunden geschrieben.
Ein anderer Podcast. Schon. Ja, weil tatsächlich wäre das jetzt persönlich jetzt mein erster Call auch Oliver Glasner, weil ich glaube, es ist ein sehr guter, also ist vor allem auch ein sehr guter Turniercoach. Ich finde, sollte in der Jobbeschreibung stehen, kann Turniere gewinnen im besten Fall, auch wenn es im Verein Fußball war. Aber ich glaube, das ist auch sowas, was Nagelsmann, glaube ich, im Endeffekt nicht, oder das Trainerteam, ich sage jetzt mal hier, würde alle, da fehlt, glaube ich, auch dieser Turnierbezug, hat ja auch in der Champions League damals, ja gut, bei Leipzig okay, aber bei Bayern nicht so gut funktioniert, egal. Ich glaube, der offensichtliche Call ist Sebastian Hoeneß. Der wird es nicht werden, weil er auch noch sehr jung ist, ist meiner Meinung nach der beste deutsche Trainer, den es zurzeit gibt, aber der, glaube ich, irgendwann mal durchaus Potenzial hat, die deutsche Nationalmannschaft auch zu trainieren. Aber das ist jetzt auch ein bisschen so, glaube ich, ein unrealistischer Call. Deswegen, ich gehe auch mit Olli Glasner. Ich weiß nicht, ob das, der hat, glaube ich, noch keine neue Anstellung. Ich glaube, er wird AC Milan Coach oder bin ich jetzt falsch informiert? Nee,
Milan hat ja Ruben Amorim.
Ah, stimmt. Okay. Also, vielleicht ist er noch frei, vielleicht hat er Lust, ich weiß es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich schätze ihn seit seiner Zeit bei Wolfsburg. Malle, jetzt noch zum Abschluss, was sagst du denn?
Ja, also Olli Glasner finde ich auch einen sehr guten Call, aber ich glaube, dass seine Zeit als Clubtrainer noch nicht vorbei ist. Und ich glaube, wir brauchen so einen erfahrenen Trainer, der genug Clubtrainer-Dasein schon hatte und so jetzt sagen kann, hey, ich kann mich so die Hälfte des Jahres zurücklehnen und habe dann die andere Hälfte des Jahres dieses geile Projekt nebenher, das ich begleite und auch so ein bisschen mit Herzblut mit begleite. Und der Einzige, dem ich das im Echten sein zutraue, Christian Streich. Fände ich arschgeil. Okay. Stell dir vor, Christian Streich mit seiner Art, mit seiner Gemütlichkeit, mit seiner Ehrlichkeit, die er das Ganze angehen würde, da hätte kein einziger Spieler hätte einen garantierten Platz, sage ich dir. Nicht einer. Und der würde, glaube ich, mal richtig aufräumen. Und ich glaube, der würde auch ganz unorthodoxe Wege gehen. Und wir brauchen so einen Cleansea-Effekt. Vielleicht brauchen wir mal einen, der unorthodoxe Wege geht.
Finde ich eigentlich einen sehr guten Call, weil eigentlich in der Nationalmannschaft mit Spielern, die aus so Vereinen kommen wie unsere Nationalspieler, brauchst du ja kein neues Konzept für die. Also ich finde, Nagelsmann hat das vielleicht so überkonzipiert. Du musst denen ja tatsächlich nur sagen, so hey Jungs, ihr spielt brutal gut, macht's mal für mich auch. Und der Rest ist hier Kumbaya, gute Laune. Wir sind ein Team und machen das hier für den Rest. Also ich verkopf das nicht. Also ich finde Christian Streich einen ganz, ganz netten. Ich glaube, die meisten werden sich Klopper wünschen.
Kurz
Meinung dazu.
Wirklich auf gar keinen Fall. Der Mann ist auch so, also nicht, dass er schon immer ein Unsympath vor dem Herrn war, sondern er ist auch so schlecht gealtert, wirklich. Das ist, du holst dir den nächsten Main-Character, holst du dir. Also das zeigt doch allein dieses Magenta-Interview, wo er sagt, ja, Nagelsmann ist noch Trainer. Das zeigt,
aber ich sehe es kommen.
Das zeigt alles, was du über den Mann wissen musst.
Ich glaube auch. Aber ich glaube auch, dass er tatsächlich der nächste Nationalcoach wird. Christian Streich, interessanter Call, weil ich finde es gar nicht mehr so, also gar nicht so unrealistisch, zumal er ja auch jetzt beim ZDF als Experte war, also so sage ich mal auch wieder in das Rampenlicht gegangen ist. Ich glaube natürlich insgesamt eher unwahrscheinlich, so kann man sich schwierig vorstellen. Aber ich fände es tatsächlich auch mittlerweile eigentlich ein sehr spannendes Projekt, aber ich glaube, es wird Kloppo. Ich finde, bei Magenta hat er sehr viele Sachen gesagt, die in der Analyse richtig waren. Ich glaube, dass er auch insgesamt, wenn man ganz ehrlich ist, sehr geeignet wäre, weil er, glaube ich, genau wie deine Jobbeschreibung eigentlich ist, diese Clubjahre hinter sich hat und jetzt nach Projekten sucht, so, so ein bisschen Larifari. Deswegen, ich kann mir das gut vorstellen, auch wenn ich persönlich auch, finde ich, seinen Alterungsprozess oder, aged like milk so ein bisschen, kann mir aber vorstellen, dass er einfach von, also, ich will es in der Härte auch einfach sagen, ein bisschen mehr Plan für Fußball hat.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn der Mann Nationaltrainer wird, Hannes, dann müssen wir heiraten, dass ich die ecuadorianische Staatsbürgerschaft bekomme, damit ich das auch fällt. das mache ich dann nicht mehr mit, wirklich. Dann war das letzte Nationaltrikot, das ich mir gekauft habe.
Ja, an sich super, super schön, dass du es ansprichst, weil wir bewegen uns jetzt so ein bisschen langsam, aber sicher dem Ende der Folge entgegen. Und ich wollte nur sagen, ich hoffe, ihr drückt die Daumen heute um 3 Uhr morgens, europäische, mitteleuropäische Zeit, geht's für uns, also Ecuador gegen Mexiko. Wir sind extremst guter Dinge, aber wir spielen im Aztekenstadion gegen den Gastgeber. Das kann natürlich ein bisschen gegen uns spielen, aber bitte drückt die Daumen, dass zumindest einer meiner zwei Länder, weißt du, das ist ja eigentlich krass, in Deutschland sollte eigentlich historisch gesehen weiterkommen, aber Ecuador hat es jetzt in der Hand.
Das wird krass, aber da wünschen wir dir auf jeden Fall nur das Allerbeste. Wen wir auch natürlich nur das Allerbeste wünschen, das sind alle unsere fleißigen Tipper und Tipperinnen. Und das, ihr Lieben, ist natürlich das Stichwort für Brian. Aber noch ganz kurz hier zum Abschluss der Folge einen Abriss zu geben über unsere XXL-Kicktipp aktuell Liga-Situation.
Über die man nur ganz, ganz, ganz schwierig einen Übersicht gewinnen kann. Folgendes, das Problem ist, ich finde euch ja auch alle nicht. Ihr müsst einfach kurz sagen, wo ihr seid. Hannes Philippe 51 hinter mir. 4 Punkte hinter mir. Ich bin auf Platz 45, 10 runter. Hab natürlich auch für Deutschland getippt. Du, Walle, wo bist du?
Knackiger 71.
71, okay, ja, ist natürlich auch nicht. Spiegelt die Leistung der deutschen Mannschaft. Ja, wirklich esse. Tagessieger momentan, das ist, wie ihr wisst, nicht so, ist halt jetzt Zeitpunkt gerade passend, ist aber ein sehr guter Freund, und zwar Schminz, der ganz liebe Grüße gehen raus nach Wien. Freut mich sehr, ihn da wieder auch gut zu sehen. Und ganz oben hat sich Brettl festgesetzt. Ich weiß nicht, wer es ist. Melde dich. Oder wer auch immer es sein mag, Glückwunsch an den ersten Platz. Schneewittchen bleibt Zweite und der Bestrafer auf Platz 3. Das natürlich freut mich als SC Freiburg-Fan natürlich ganz besonders. Das war's mit Kicktipp.
Nee, von mir ganz kurz der Hinweis, da sehe ich dich in der Verantwortung, mein lieber Brian. Sheriff und wie ein Shot, beide den kompletten Spieltag noch nicht getippt. Sehe ich dich in der Verantwortung, da mal ein bisschen auf die Füße zu treten. Ebenso möchte ich noch ganz kurz durchsagen, dass die Ära des brianischen Kicktipp-Haushalts vorbei ist. In dieser Runde hat ein neuer Haushalt den Laden übernommen, nämlich die Familie Soldner übernimmt das Geschäft hier so langsam. Ich kann nämlich Grüße an meinen Bruder und seine Freundin ausrichten. Auf Platz 11 reiner Zufall und auf Platz 6 Helleseherin. Also die Familie Soldner mischt hier jetzt den Laden auf.
Sehr schön. Das freut mich natürlich sehr für euch. Dann auch da liebe Grüße. Wusste ich natürlich nicht, tut mir leid.
Wusste ich auch nicht, habe ich auch erst dieses Wochenende erfahren.
Du kannst ja nicht in die Mail schauen, tut mir leid. Ja gut, aber dann haben wir doch die Folge richtig krass voll. Einfach. Wir können ja noch ein bisschen weiterreden eigentlich.
Nee,
wir können jetzt auch noch eine weitere Stunde. Wir könnten eine weitere Stunde füllen.
Jetzt ist gut. Wir wünschen Hannes jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht, dass er das Spiel heute Nacht verfolgen kann, und euch allen eine wunderbare weiteres Turnier. Ich denke, ich kann hier an der Stelle verkünden, wir lassen euch natürlich nicht allein. Wir brechen hier das ganze WM-Spezial jetzt nicht ab. Es wird weniger um Deutschland gehen. wir werden das jetzt wahrscheinlich in welcher Form auch immer fortsetzen. Ihr werdet auf jeden Fall hier und da mal eine kleine Einordnung von uns bekommen über das aktuelle WM-Geschehen. Und wir gehen bis zum Finale durch mit euch und ansonsten schauen wir weiter, was die Sommerpause so bringt. Ne? Alles Weitere, alles Weitere dann nach der WM.
Ja, war eine schöne Folge trotz allem. Ich gehe jetzt mit positivem Gefühl raus.
Ich habe richtig Druck abgelassen. Ich bin ganz erleichtert jetzt. Ich kann jetzt wieder glücklich durchs Leben gehen.
Bei mir ist das Gegenteil. Ich habe noch mehr Bock zu ranten tatsächlich.
Hannes ruft aber gleich Brian an. Wir können noch mal ein bisschen ablassen.
Dann macht's gut, meine Lieben.
Alle Jungs. Ciao, ciao.
Danke euch. Schöne Woche. Tschüss, ciao.